Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es ist relativ einfach, in Deutschland einen Sportjahresrückblick anzustreben, weil man in Deutschland nur eine Sportart ausschließen muss, nämlich den Fußball, auf den Christoph Leuchtenberg natürlich auch einen wohlwollenden Blick hat. Aber ich freue mich, Christoph, dass du ein paar Minuten Zeit hast, um über das drüber zu gehen, was dem deutschen Sportfreund vor lauter FC Bayern München, Bayer Leverkusen, BVB und sonst noch was möglicherweise durch die Lappen gegangen ist. Servus, Christoph.
Hallo aus Köln, hi.
Ja, hallo aus Köln. Wenn wir einen Cut machen müssten und sagen, ab 31.07. nach dem zweiten Quartal, wer ist Deutschland Sportler des Jahres, dann wäre die Wahl wahrscheinlich auf einen Radsportler gefallen. Und dann ist was anderes passiert, Christoph, nämlich die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Würdest du auch diese beiden Herrschaften mal zuallererst nennen, wenn es bei den Männern darum geht, festzuhalten, wer 2025 tatsächlich dem deutschen Sportfreund die meiste Freude bereitet hat?
Also wir deutschen Sportjournalisten, wir wählen ja den Sportler des Jahres.
Von daher, ich auch.
Du auch, da kann ich das unterstützen. Also Leo Neugebauer, ein deutscher Weltmeister im Zehnkampf. Also viel mehr kann man ja nicht machen, um Sportler des Jahres zu werden. Und da die Wahl ja ohnehin immer so Anfang Dezember stattfindet, ist natürlich ein Event, was noch nicht so weit lange zurückliegt, immer da prädestiniert, aber generell war das fantastisch vom Leo und ich glaube, das ist ein so großer Erfolg, da kann man nichts dran mäkeln und ich habe ihn da auf der Liste ganz oben der deutschen Sport-Highlights in diesem Jahr,
ja. Ja, und das zweite Highlight, das hat sich zugetragen bei der Tour de France. Florian Lipowitz ist der zweite Kandidat, der sicherlich auch viele Stimmen bekommen hat, zu Recht. Dritter Platz bei der Tour hinter den beiden Unschlagbaren, nämlich hinter Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Haben wir die Leistung damals, denkst du, wurde die genau richtig eingeordnet? Wurde sie vielleicht ein kleines bisschen in der Euphorie überbewertet? Wie sehen wir das jetzt mit, oder wie siehst du das mit ein paar Monaten Abstand, was dieser dritte Platz bei der Tour von Florian Lipowitz wert war?
Ich glaube, wir haben den genau richtig bewertet. Also, dass Pogacar unschlagbar ist, da gibt es keine zwei Meinungen. Ob Jonas Vingegaard unschlagbar ist, da ist wahrscheinlich zumindest Tadej Pogacar anderer Meinung. aber ja, die beiden sind noch ein ganzes Stück, beziehungsweise ein kleineres Stück vor ihm. Aber dritter Platz, das ist wirklich eine Top-Leistung. Das hatten wir bei Rundfahrten, vor allem bei der Tour de France, lange nicht mehr. Und das war ein schöner Sommer, ein schöner Radsportsommer aus deutscher Sicht, den wir so lange nicht mehr hatten. Da sind wir ja oft und lange gebeutelt worden. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass natürlich Florian seitdem nicht mehr wirklich Rad gefahren ist und es noch ein bisschen dauert, bis er dann wieder Rad fährt. Das heißt, wahrscheinlich wissen wir erst, was dieser dritte Platz wirklich wert war, wenn wir die kommende Tour de France hinter uns haben. Aber erstmal sollten wir uns an diesen dritten Platz freuen. Da gibt es auch da nichts zu mäkeln. Das war eine absolute Top-Leistung.
Bist du ein Anhänger der These, dass solche Erfolge tatsächlich eine wahnsinnige Breitenwirkung haben? Wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei Olympia Silber holt, dass dann natürlich die Leute vom Eishockey denken das nicht, weil die wissen, dass es nicht so ist. Aber man schreibt ja da gerne, da könnte jetzt ein Boom entstehen. Und bei Jan Ullrich war das damals möglicherweise so, dass ein Boom entstanden ist, dass sich mehr Leute aufs Radl gesetzt haben. Ist damit der Radsport für ewig verbraucht, weil niemand mehr eben auch diesen Neuigkeitswert von Jan Ullrich haben wird? Oder ist jemand wie Florian Lippowitz schon jemand, der vielleicht keinen Boom auslösen könnte, aber vielleicht eine Bewegung wieder, sich ein bisschen öfter als Wähler zu setzen?
Es ist ja nicht erst seit Netflix so, die Menschen leben Fortsetzungsgeschichten. Und wenn es eine Liebowitz Staffel 2 gibt, sind dieselben Mechanismen wieder da. Leider Gottes wird oft genug die zweite Staffel nicht so gut wie die erste Staffel. Ich hoffe, das wird bei Florian Liebowitz nicht so sein. Aber gerade die Menschen, gerade im Sommer, wo es dann keine große Fußball-WM der Männer gibt, ist natürlich so Tour de France, wo man einen Fahrer Tag für Tag begleiten, verfolgen kann. Ist natürlich ideal für den Fernsehzuschauer. Das war bei Emo Buchmann damals bei seinem vierten Platz 2019 genauso. Das ist bei Sprintern, die um Etappensiege streiten, dann eben nicht so, aber in allen anderen Sportarten. Auch die Handballerinnen jetzt, wenn gleich die ersten Spiele nicht im Free-TV waren, solche Fortsetzungsgeschichten lieben die Menschen. Basketball, unser Europameistertitel, Eishockey, damals Olympia, sowas ist einfach ideal. Und da können die Leute beibleiben. Und ob das jetzt ein nachhaltiger Boom wird, so wie 1985 im Tennis oder nach Steffi Graf im Tennis, ich glaube nicht, dass so viele Leute danach jetzt viel mehr Rad fahren als vorher. Ich glaube nicht, dass jetzt, wir haben das Beispiel jetzt im Handball, dass jetzt am kommenden Wochenende aus den 500 Zuschauern in Buxtehude in der Frauenbundesliga auf einmal 5000 Zuschauer werden, die da wahrscheinlich gar nicht reinpassen. Ich glaube, das sollte man jetzt mit Erwartungen nicht überladen, aber es ist einfach gut, dass man sich an diese Leute erinnert. Radsport leider Gottes, wenn Florian Liebowitz eben danach ein Dreivierteljahr nicht mehr in Erscheinung tritt, muss man ihn vielen Leuten im kommenden Jahr quasi wieder neu vorstellen.
Erklären.
Das ist halt ein
Ja.
bisschen anders, als wenn man eine Formel-1-Saison ja, durchgehend halt über das Jahr begleitet. Aber es wird nachhaltig sein, das glaube ich schon.
Du hast Emo Buchmann angesprochen. Lennart Kemner ist auch jemand, der bei der Tour de France aufgezeigt hat. Was stimmt dich optimistisch, dass es bei Florian Lippowitz eben ein bisschen nachhaltiger sein wird? Weil leider Emo Buchmann und Lennart Kemner, alles Gute, immer noch fantastische Radfahrer. Aber zu diesem Toursieg, auf den Deutschland seit Jan Ullrich wartet, ist es eben nicht gekommen.
Ich hatte noch gar nicht erwähnt, dass ich optimistisch bin. Also ich bin da in der Tat eher skeptisch, weil nach so einem dritten Platz, den man quasi nicht ganz als Noviz, aber doch ein bisschen unter dem Radar zusammengefahren hat, die Leistung ist überhaupt nicht schwächer. Nur es wird im kommenden Jahr nicht einfacher. A, weil wir nicht genau wissen, wie das Team von Red Bull Boransko aussieht, mit Remco, ohne Remco, wie er sich gegen ihn behaupten kann. Wie anders die Konkurrenten jetzt gegen ihn fahren. Die wissen, da ist jetzt der Dritte des Vorjahres dabei und nicht der, lass mich lügen, Neunte der Vuelta. Also da steht er ganz anders im Blickpunkt. Und wir müssen sehen, er hat halt auch nach dieser Tour de France-Pause nicht den besten Eindruck gemacht. Er kam relativ selig erschöpft wieder zurück in den Rennzirkus, hat er die Saison schnell beendet. Hat dann auch so ein kleines bisschen, ja, ich will nicht sagen desperat geklungen, aber auch nicht ganz glücklich. Es war sehr viel, was auf ihn eingeprasselt ist. Und man muss einfach mal abwarten, wie er eben mit diesen ganzen Belastungen umgegangen ist, wie er jetzt im Winter in Ruhe trainieren kann, wie er ins nächste Jahr findet. Und es ist noch nicht an der Zeit, um jetzt pessimistisch zu sein, aber auch für Optimismus. Das muss ich zeigen. Also ich wünsche ihm wirklich, dass es nicht nur ein Jahr war. Bei Emo Buchmann war es dann leider nur ein Jahr wegen Verletzungen, wegen Corona, wegen teaminterner Querelen. Aber wir können es nicht wissen, wie es aus Lipowitz Sicht dann verläuft.
Jetzt sieht man von Florian Lippowitz oder hat wenig gesehen, von Leo Neugebauer sieht man noch weniger, finde ich. Also bei großen Wettkämpfen, okay, vielleicht zwei, dreimal im Jahr maximal. Im kommenden Jahr gibt es keine Weltmeisterschaft. Ist das auch, ich weiß nicht, ob es ein Problem für ihn ist, aber ist es für den deutschen Sportfan schade, dass er seinen Zehnkampfweltmeister eigentlich viel zu selten sieht?
Ja, das ist gut. Das liegt in der Natur der Sportart, dass man als Zehnkämpfer eben dann keine 7, 8, 9 Wettkämpfe bestreitet. Man kann natürlich als Zehnkämpfer, wie es in der Regel auch die Zehnkämpfer machen, wie es Niklas Kaul auch gern gemacht hat oder auch macht, dann mal eben halt diese Disziplin ausgliedern und dann mal über 110 Meter Hürden irgendwo starten oder bei einem kleinen Sportfest Speer werfen. Das sind dann aber in der Regel keine Weltklasseleistungen. Das heißt, es ist einfach in der Natur der Sache eines Zehnkämpfers, aber dadurch, dass man sich wenig präsentiert hat, das hat auch einer Popularität eines Jürgen Hingsen, eines Frank Busemann eher weniger geschadet. Also er muss sich natürlich dann auch wieder neu in Erinnerungen bringen, aber vor allen Dingen ist er erstmal Sportler. Da muss er sich lange wieder auf seine Wettkämpfe vorbereiten. Er hat seine Verpflichtungen in den USA natürlich und ich glaube, man wird sich wieder in ihn erinnern, zumal er, ich will da jetzt nicht unken, aber die Chancen stehen ja nicht schlecht, dass er auch Sportler des Jahres wird, dann wird er nochmal auftauchen. Also so schnell wird man ihn nicht vergessen. Und Olympia ist ja auch noch nicht um die Ecke, aber Olympia in LA, da wird er sicherlich einer unserer Hoffnungsträger sein oder bleiben, wenn man denn im Zehnkampf eben gesund bleibt, was ja oft ein Problem war.
Jetzt gibt es einen deutschen Sportler, der seit Jahren in der Weltspitze dabei ist, der in diesem Jahr unter den besten 3 Spielern der Welt war. Okay, das kann man ein bisschen diskutieren, ob er vielleicht hinter einem etwas älteren Serben der 4. Spieler der Welt war. Und er war schon einmal Sportler des Jahres, Alexander Zverev nämlich. Aber nimmt man in Deutschland Alexander Zverev, wie würde der Amerikaner sagen, mittlerweile schon for granted?
Das ist schwer. Also, wenn wir ehrlich sind, in der gesamten Außendarstellung, er ist einfach, wie er ist. Und er ist damit jetzt nicht unbedingt der absolute Typ zum Liebhaben. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Er ist eben so, wie er ist. In der Haptik, in der Gestik, im Auftreten. Er wird über das Sportliche bewertet. Und da müssen wir sehen, da ist er, was du sagst, Weltranglisten-Dritter, Grand Slam-Finalist. Er ist ATP-Finals-Gewinner. Aber es ist nun mal so, dass du in Deutschland, gerade im deutschen Tennis, nachhaltig dann 2 Sachen gemessen wirst. Bist du Weltranglisten-Erster geworden und hast einen Grand Slam-Titel gewonnen. Und dann kann er seinen Olympiasieg in Tokio sicherlich genießen, aber das wird ihn allein im Tennis zu keinem der ganz Großen machen. Das heißt, er ist jetzt in dieser entscheidenden Phase, geht er eben als ein, polemisch gesagt, besserer Thomas Haas in die Tennisgeschichte ein oder nähert er sich von den Erfolgen her dann doch einem Michael Stich und einem Boris Becker? Und seine Zeit läuft in dieser Hinsicht langsam ab. Er ist 28. Er wird nicht gesünder, wenn er weiterhin so spielt wie dieses Jahr. Deshalb verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum er sich zum Jahresende vielleicht nicht doch mal diese 2, 3 Monate Pause gönnt, um dann in Australien mal komplett frisch und wiederhergestellt und ohne alle Wehwehchen anzutreten. Aber Alexander Zverev ist, wie er ist. Er möchte viel spielen. Er lässt auch nicht sehr gerne die eine oder andere Million liegen. Das heißt, er guckt sicherlich auf seine Finanzen. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch weiterhin so viel spielen. Und ich glaube nicht, dass das sehr förderlich ist, weil ich glaube, wir haben im vergangenen Jahr kein einziges Turnier von ihm gesehen, wo er komplett ohne körperliche Probleme durchgegangen ist. Von diesen seelischen Malessen, die er auch hatte, mal ganz außen vor gelassen. Aber er muss gegen sehr, sehr junge, sehr, sehr fitte Spieler bestehen. Und das kann er nur, wenn er komplett fit ist. Das heißt, wenn es das noch nicht mit seinem Peak gewesen sein sollte, müsste er sich was überlegen. Es sei denn, er ist mit dem, wie es ist, so zufrieden.
Ja. Was habe ich übersehen, als du beim Sportinformationsdienst, bei euch laufen alle Meldungen ein. Aber welche 1, 2 Geschichten jetzt mal auf der Männerseite sind in diesem Jahr natürlich auch von mir notiert worden, aber sind schon längst wieder vergessen. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, stimmt, da war doch was im Mai oder im April oder im August?
Ja, wir haben, das war ja schon fast im vergangenen Jahr, aber wir haben mal wieder nicht die 4-Schanzen-Tournee gewonnen, wenn wir uns richtig entsinnen.
Wohl wahr.
Pius Paschke hat ja damals nach seinem Wunder-Dezember dann eben dann einen nicht ganz so Wunder-Januar und einen noch weniger wunderbaren Februar. Und derzeit sieht es da ja auch nicht ganz gut aus, dass wir dieses Ding gewinnen sollten, endlich mal wieder. Wir hatten eine fantastische Schwimm-WM, bei der wir auch in den Beckenwettbewerben 2-mal Gold geholt haben durch Lukas Mertens und Anna Elend, was wir auch lange nicht mehr hatten. Mhm. Wir hatten große Triathlon-Erfolge. Wir hatten, klar, wir hatten die Basketballer schon erwähnt. Das hast du sicherlich mit anderen Podcast-Kollegen schon besprochen, die nach dem WM-Titel auch Europameister geworden sind. Wir haben einen Leon Draisaitl, der vergangene Nacht seinen tausendsten Punkt oder vorvergangene Nacht seinen tausendsten Punkt in der NHL erzielt hat. Also wir sind im Weltsport jetzt nicht ganz so gut, nicht ganz so schlecht aufgestellt. Also da müssen wir uns keine großen Sorgen machen.
Ja, können wir zu den Frauen vielleicht noch ein Wort verlieren? Bei den Frauen finde ich, wenn es nicht gerade die von dir angesprochene Handballnationalmannschaft ist, die bei der Weltmeisterschaft einen fantastischen zweiten Platz erreicht hat mit einer knappen Finalniederlage gegen die Norwegerinnen, die halt einfach besser sind, weil sie die beste Nation der Welt sind. Aber welche Frauen sind in diesem Jahr sportlich auf jeden Fall noch erwähnenswert gewesen? Du hast die Schwimmweltmeisterin angesprochen, natürlich, überhaupt kein Thema. Wenn wir schon beim Tennis waren, bin mir nicht ganz sicher. Eva Lüss hat einfach so viele Themen, gesundheitliche Themen rundherum, dass man sie auf jeden Fall, denke ich, auch erwähnen sollte. Sehe ich zumindest so, einfach weil sie diese Probleme überwunden hat zum größten Teil. Also nicht, es gab auch immer wieder Phasen, wo ihre körperlichen Probleme zu groß waren, aber dass sie unter die Top 50 gekommen sind, absolut Chapeau. Welche Frauen haben noch überzeugt in diesem Jahr, Christoph, aus deutscher Sicht?
Das ist zwar schon ein paar Tage her, aber da müssen wir natürlich in den Winter gehen. Da hat eine
Ja.
Franziska Preuß in einem packenden Finale den Gesamtweltcup gewonnen.
In
Auch leider
der
Gottes
letzten Kurve, ja.
in der letzten Kurve. Gut hat, dass sie keine Kreditkarten dabei hatte, sozusagen. Wir haben natürlich, Franzi Preuß hat derzeit wieder ein paar körperliche Probleme, gesundheitlich. Das hat sie leider Gottes des Öfteren. Ganz andere Probleme hat eine Viktoria Kahl, die wahrscheinlich die gesamte Saison und auch die nächste Saison verpassen wird nach ihrer, wir nennen es mal Doping-Affäre. Also sie hat einen positiven Dopingtest auf Clenbuterol. Katrin Kabel wird sich erinnern. Da steht ein Urteil noch aus, was in meinen Augen ein Unding ist. Nach einem halben Jahr immer noch eine Athletin, ob jetzt unschuldig oder schuldig, halt komplett außen vor zu lassen. Sie darf nicht mit der Mannschaft trainieren. Sie weiß nicht, wann sie oder ob sie oder was auch immer wieder weitermachen kann. Also da wäre durchaus eine Beschleunigung dieses Verfahrens mal angedacht. Wir haben natürlich eine Emma Eicher, die gerade sich in der absoluten Weltspitze des Ski-Alpin etabliert. Sie kann Abfahrten gewinnen. Sie kann im Slalom aufs Podest fahren. Das hatten wir so seit Maria Riech auch nicht mehr. Und sie hat auch so eine gewisse unbekümmerte und nonchalante Art, wie auch immer man es nennen mag, mit der man eigentlich in diesem Sport relativ weit kommt. Sie scheint auch überhaupt keine Nerven zu haben. Da können wir uns auf eine ganze Menge freuen. Das ist ja im deutschen Skirennsport auch mal was Feines. Wir haben Skispringerinnen, die an der Schwelle zur Weltklasse sind. Unsere Radfahrerinnen hatten kein Wunderjahr, aber da kann es auch mal wieder besser gehen oder es muss wieder besser gehen Richtung Olympia 2028 gerade auf der Bahn. Unsere Fußballerinnen haben auch ein sehr ordentliches Jahr hinter sich. Also auch im Frauensport ist das sicherlich gar nicht so schlecht gewesen 2025.
Na, das ist doch ein tröstliches Schlusswort und der Ausblick auf 2026. Leuchte wird sicherlich öfter hier zu Gast sein, aber Leuchte, die Olympischen Winterspiele stehen an in Cortina, in Mailand, in Bormio, in Antholz. Wo wirst du am Start sein, Christoph? Wenn überhaupt, oder musst du
Genau.
von zu Hause?
Nein, ich bin da und zwar genau in den Orten, die du nicht aufgezählt hast, und zwar in Val di Fiemme, in Predazzo und am Lago di Tesero bei unseren Skilangläufern, bei unseren Skispringern, bei unseren nordischen Kombinierern. Allerdings leider nicht bei unseren nordischen Kombiniererinnen, weil die nicht mitmachen dürfen.
Naja, aber der Trost für die Kombiniererinnen wird ja sein, dass wenn es so weitergeht, dass bald auch die Männer auch nicht mehr mitmachen dürfen. Wenn das überhaupt ein schwacher Trost ist. Aber was weiß man.
Geht so.
Christoph Leuchtenberg vom SED, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's. Aus deutscher Sicht der Jahresrückblick. Aus Österreich haben wir ja auch einen noch. So.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.
Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.